ARD.
Etwas ist anders. Trockener Mund, wie immer vor dem Wettkampf. Im Magen ein flaues Gefühl. Die Angst der Eingeweide vor dem Wasser. Du kennst das.
Aber etwas ist anders.
Du kennst das, seit du schwimmen kannst. 39. Schau dich nicht nach dem jungen Franzosen um. Startnummer 39.
Schrei dich ein.
Ich sehe nur Rücken und Meer. Die meisten schwimmen in Startposition. Schulter an Schulter, dicht gestaffelt. Am Rand des Stegs.
Lass dich nicht abdrängen.
Zwischen den Nacken die gelbe Flagge des Kursbootes. Der Badestrand von Sanary. Kilometer weit entfernt.
Konzentriere dich auf deine Strecke.
Blick über das Meer.
Gnade.
Hoffnung. Auf die Gnade des Wassers.
Ein Ruck geht durch die Stimme.
Gnade.
Kein Fehlstart.
Auf dem Kursboot ein Mann mit einer Pistole.
Jetzt nur kein Fehl.
Vom Wasser. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von John von Düffel.
Arme durchziehen, Wasser beiseite räumen, Beinschlag lostreten. Jetzt den Vierertakt, Kilometer um Kilometer. 61.
Der Anfangssprint. Wie eine Massenpanik.
Weich ihn aus.
63.
Zieh an ihn vorbei.
Etwas ist anders.
Versuch dich weiter abzusetzen. Schwimm deine Strecke unbedrängt zu Ende. Über den toten 64. Punkt hinaus.
Das hier ist das Meer.
Konzentrier dich. Du darfst dem Wasser nicht zeigen, dass 65. du Angst hast.
Damals, als wir schwimmen lernten, in dem seichten, pappelduftenden Wasser der Diemel.
Du darfst dem Wasser nicht zeigen, dass du Angst hast. Sonst bringst du es gegen dich auf.
Ich weiß, Großmutter. Ich weiß ja.
Wenn dein Atem stockt, wenn deine Bewegungen sich verhaspeln, spürt es deine Schwäche.
Ich versuche doch...
Und greift mit kalter Hand nach deinem Herzen.
Ich versuche doch, den Rhythmus zu finden.
202.
Wie das Wasser schmeckt.
203.
Fades Salz. Eine Spur von Schiffsdiesel.
Von früher noch den Geschmack 204. Des Diemelwassers auf der Zunge.
Den Geruch der Diemel. Silbriges Wasser und Pappellaub. Ein kühler, seltsam tauber Geruch. Ein stumpfer Nachgeschmack. Und die Bilder. Die Gesichter und Geschichten. Das Wasser spiegelt, das schwarze Wasser der Orpe, die nebelhafte Kühle und der Moosgeruch des Flusses, der unmittelbar an unseren Garten grenzte und der uns Kinder bereits anatmete, wenn wir im Sommer auf der Frühstücksterrasse saßen. Eine schale Süße, ein Geruch wie von im Wasser gewelkten Blumen. Ein Strom von Friedhofsblumen und Grabesluft. Ganz nah.
Zwischen zwei Flüssen, zwischen Orpe und Diemel, hatte dein geschäftstüchtiger Ururgroßvater ein Landgut erworben, das sich die Missgunst nannte.
Und so sehr uns die Großmutter auch warnte.
Er störte sich damals an diesem Namen nicht.
Was für Geschichten sie uns auch erzählte. Wir wussten, dass dieser Tag wieder dem Fluss gehören würde. Der schwarzen Orpe.
Er sah nur die Kraft und den Nutzen des Wassers, des vielen Wassers, das dieses Land umfloss. Dieses Wasser, sah er, war Geld. Und er errichtete auf der Missgunst eine Papierfabrik, betrieben, gespeist und gereinigt vom Wasser. Es war das schwarze Wasser der Orpe, das in diese Fabrik hineinfloss und dort seinen unterirdischen Lauf nahm. Hier und da aufschäumte in Kesseln, in Wehren gestaut und gestürzt wurde und dann in Tunneln wieder verschwand, als Wasserdampf aufschrie.
Wie aus diesem schwarzen Wasser Papier werden kann? Leuchtend weißes Papier,
auf dem wir malen. Und wenn wir ein Buch aufschlagen, um es vorgelesen zu bekommen, dann ist es dasselbe weiße Papier, das uns anschaut. Und dieses Papier ist aus schwarzem Wasser gemacht. Ich verstehe es nicht.
Aber dein Ururgroßvater, er hatte es verstanden. Er hatte auf der Missgunst sein Werk errichtet und die Ströme des schwarzen Wassers in Papier und das Papier in Geld verwandelt.
Aber wie?
Wie ähnlich du ihm siehst. Du hast seine Augen. Diese hellen, lustigen Augen, die Augen eines Mannes, der das Leben liebte und sein Werk und das Geld.
Wie hat er aus schwarzem Wasser Papier gemacht?
Das war sein Geheimnis. Dein Ururgroßvater war mit Wehren und Pumpen und Wasserrädern in die Kreise des Flusses eingedrungen. Und er hatte Erfolg. Den Zweifeln der Alten und dem Neid der Jungen zum Trotz hatte er Erfolg mit seiner kleinen Fabrik auf der Missgunst, die wuchs und sich ausweitete, bald nicht mehr nur für den Tag gebaut war, sondern für Generationen seiner Familie, die nun auf der Missgunst herrschte und das halbe Dorf für sich arbeiten ließ.
Und du? Kennst du sein Geheimnis?
Er hatte den Willen, einen unbeugsamen Willen. Und irgendwann, als der Erfolg so gefestigt war, dass er wie für die Ewigkeit gemacht schien, irgendwann hatte dein Ururgroßvater einen Künstler kommen lassen, einen Porträtmaler. Und er hatte sich aufgepflanzt auf eine Bank und mitten in seinem erfolgreichen Leben stillgehalten und war dem Maler Modell gesessen für die Generationen, die da kommen sollten. Er, der Ahn, der Erste in der Galerie, der Begründer und Anfang von allem.
Und wo auf diesen Bildern bist du?
Ich? Ich komme in dieser Geschichte nicht vor.
Die Wiederholung. Ihre beschwörende Kraft.
48.
Armzug, Beinschlag, Atem. Das alles ist nur noch eine Wiederholung seiner selbst.
Mit 49.
Etwas ist anders.
Es verschaffte ein Gefühl von Stärke, Unerschöpflichkeit.
50.
Jeden Zug genau so wiederholen zu können, ohne nachzulassen. Bis in alle Ewigkeit.
Mit 51.
Ich bin noch nicht über den toten Punkt hinaus. Dafür ist es zu früh.
Aber die Wiederholung lässt 52. dich spüren, wie das Wasser geht. Wie sich die Strecke vor dir auflösen lässt in ein und dieselbe Bewegung.
453.
Etwas ist anders.
Wie leicht es ist, dem Wasser die Gestalt des Willens zu geben. Immer schon.
454.
Wie ein Armzug das Wasser verwandelt. Wie es sich der Bewegung fügt und an dir vorbeigleitet in fließender Geschmeidigkeit.
55.
Als würde es von deinem Willen bewegt.
Nein, das Porträt links, das ist dein Ururgroßvater.
456.
Der andere? Der mit dem Augenglas. Wer ist das?
Sein Sohn.
457.
Sehe ich ihm auch ähnlich?
Nein. Weißt du nicht, wie du aussiehst? Er war ganz anders. Gar nicht wie sein Vater, sondern verschlossen und still. Und wasserscheu.
Wasserscheu?
Sein Element war die Zahl. Er konnte rechnen wie kein zweiter. Er hatte ein Gespür für Zahlen, das es ihm möglich machte, Zahlen und Rechenvorgänge selbst dort zu sehen, wo alle anderen sich vom äußeren Schein der Dinge blenden ließen. Er hatte die Fähigkeit, in allem die Zahl zu erkennen und diese Zahlen miteinander zu verbinden, in Gleichungen zu bringen, auf- und gegenzurechnen, bis alles in einer einzigen großen Zahl unter dem Strich zusammengefasst war. Seine Rechenkünste hatten die Hauslehrer verblüfft. Die Buchhalter fingen an zu schwitzen, wenn er die Kolonnen ihrer Bücher überflog. Immer fand er den Fehler. Unter allen, die mit Zahlen zu tun hatten, war er gefürchtet, bewundert, respektiert.
Rechne du das?
Nur ihn beeindruckte das nicht. Seinen Vater, dem oftmals in einer simplen Addition Fehler unterliefen und der dann lustlos zu seinem Sohn sagte, rechne du das. Und es war kein Kompliment. Es war wie eine Beleidigung. Er behandelte ihn wie einen Laufburschen, der in das Reich der Zahlen ausgeschickt wurde, um gefälligst das richtige Ergebnis zu holen. Und jedes Mal überkam ihn diese Wut, diese kalte, unmathematische Wut, dass da jenseits der Zahlen etwas sein könnte.
27. Juli 1914.
Ein Geheimnis.
Erneuter Schichtausfall.
Eine nicht zu errechnende Kunst.
Stillstand Maschine 1.
Die es seinem Vater ermöglichte zu tun, was er tat und die ihm, dem Sohn, auf ewig verborgen blieb.
Altpapieranlieferung 24 Tonnen. Unverarbeitet. Auflaufende Speditionskosten ohne Gegentransport. Lieferengpässe, Liquidität.
Sein Vater war im schwarzen Wasser verschwunden. Und weil man ihn nicht gefunden hatte, war er nicht tot. Er lähmte alles Leben um ihn her. All das Leben, das er, der Firmengründer, auf der Missgunst versammelt hatte. Aber er war nicht tot, solange er nicht gefunden war. Schon mehrten sich die Gerüchte, er sei vielleicht gar nicht ertrunken, er sei, wer weiß, wo versteckt, verreist, geflüchtet. Vielleicht wusste er etwas, das niemand anderes wissen durfte, wusste von Schwierigkeiten, Schulden, Bankrott und Ruin und er hatte sich rechtzeitig aus dem Staub gemacht.
Regen, verrottende Altpapierbestände, unter den Walzen der Klebemaschinen scharenweise Ratten. Ihr Fiepsen in den Hallen das einzige Geräusch.
2 Tage stumme Trauer. Die Fabrik lag still und verlassen da. Die Arbeiter kamen zu den gewohnten Zeiten, aber sie schlichen um die Schuppen und Maschinen herum und setzten sich ans Wasser. Niemand wagte es, das Kommando zu ergreifen.
100 Rollen 6 mm ohne Beschnitt.
Auch der Sohn nicht.
Druck- und Verlagshaus Kassel.
Er wagte es nicht, seine Nachfolge anzutreten.
Lieferfrist 28.07. 200 Paletten weiß, holzfrei, Bertelsmann Gütersloh. Lieferfrist 28.07.
Es war am dritten Tag der Trauer und Untätigkeit, dass er in dem holzgetäfelten Fabrikantenbüro auf und ab ging. Einen gelegentlichen Blick auf das Bild seines Vaters werfend, beschämt von dem Gefühl, dass er den Platz neben seinem Vater, den leeren Platz in der Ahnengalerie, niemals einnehmen wird.
Wie?
Doch diesmal ließ er sich nicht niederstarren von den hellen, lustigen Augen, die den Triumph so gewöhnt waren, sondern hielt ihnen stand in offener Rebellion.
Was war sein Geheimnis?
In kalter, unmathematischer Feindseligkeit. Was auch immer geschehen war, was auch immer geschehen mochte, er war entschlossen, die Nachfolge seines Vaters anzutreten, ihn endgültig für tot zu erklären, auch 606. Wenn er ihn damit vor der Zeit umbrachte. Lange genug hatte er gewartet, lange genug hatte er für 607. Ihn gerechnet, in Verachtung gerechnet. Doch damit war Schluss. Er würde die 608. Nachfolge antreten und endlich die Zahl in ihr Recht setzen. Die Zahl, die strenge und gerechte Zahl, sollte 609. Regieren auf der Missgunst, ohne Ansehen der Person, ohne Liebe und Verachtung, ohne Günstlinge 610. Und Sündenböcke. Denn vor der Zahl waren sie alle gleich, alle, auch sein Vater, dessen Rechnung jetzt und für alle 611. Zeit abgeschlossen war, zu Ende addiert, ein nicht mehr zu aktivierender Posten.
Du passt nicht auf. Einer der zähesten, leichtesten Schwimmer ist an dir vorbeigezogen.
613. 4 Längen Vorsprung.
Mühelos und elegant. Der Zug seines Schlagarms gelenkig und schnell. Eins mit dem Wasser, das ihn trägt, ohne dass er es dreschen und durchpflügen muss wie die anderen.
39.
Wahrscheinlich ist er gegen. Den Seegang, die Täler und Kämme der Wellen scheint er genau zu kennen.
Startnummer 39.
616.
Komm her.
Du darfst den Anschluss nicht verlieren.
Komm her.
Den Rhythmus. Du musst deinen Rhythmus finden.
In der Orgel wohnte der Harkemann. Er verbarg sich in der Schwärze des Wassers.
Komm her, Harkemann.
An den baumbestandenen, laubverhangenen Stellen schlief er in der Tiefe. Sein langer Bart reichte bis auf den Grund. Seine Arme erstreckten sich über den Flusslauf.
Komm her.
Moos, Algen und Tang bedeckten den Harkemann am ganzen Körper und schlammige schwarze Wasserpflanzen verfingen sich in seinem Bart.
Komm doch!
Und sein bemooster grauschwarzer Rücken warf lange Schatten auf den Grund des Flusses. Weil der Harkemann dort hauste, war die Orbe so schwarz. Niemand hatte den Harkemann wirklich gesehen, denn wer ihn sah, den tötete der Harkemann auf der Stelle, tötete ihn vielleicht sogar mit seinem Blick und holte ihn dann mit der Harke heim. Deinen Ururgroßvater, den Firmengründer, den Mann, der das Wasser zu Papier und das Papier zu Geld zu machen wusste, den hatte der Harkemann geholt. Er, der den Strom der Orpe für seine Kessel und Maschinen abgezweigt und mit seinem Werk die Ruhe des Harkemanns gestört hatte, er wurde dessen berühmtestes Opfer. Wie ähnlich du ihn siehst. Es war eine Herrennacht. Eine schwarze, verhangene Nacht in den Tälern von Orpe und Diemel. Er hatte ein Geschäftsbissen bei einem benachbarten Fabrikanten. Es war spät geworden. Aber schließlich hatte man sich doch noch losgerissen. Mit Rücksicht auf den nächsten Tag und den klammen Kutscher, der draußen vor der Tür wartete, vom Schlaf gebeugt auf seinen Bock. Denn schon vor Stunden hatte man anspannen lassen und dann doch noch eine Geschichte zum Besten geben müssen und darauf noch ein Gläschen getrunken. Es war eine ausufernde Herrennacht, eine Nacht der Nimmerwiederkehr. Und schließlich stand der laute, lachende Mann, der dein Ururgroßvater war, doch noch im Schein des Portals auf dem Hof und rief dem Kutscher etwas zu, wie man dem Kutscher eben etwas zuruft, obwohl sie beide wussten, wohin es geht. Doch wie um zu zeigen, wer hier befiehlt und dass es gar keinen Zweifel gibt, wer das Wort hat. Und sie hatten schon bis auf 500 Meter die Missgunst erreicht, als er ihm befahl, wie man einen Kutscher ebenso befiehlt, Halt zu machen und herabstieg vom Trittbrett der Kutsche hinunter zum Ufer der Orpe, die schwarz, schnell und schweigsam vor sich hinglitt in dieser Nacht. Vielleicht wollte er sich nur kurz erleichtern. Vielleicht wollte er auch seinen Triumph über das Wasser auskosten, ganz und gar. Und er steht da, am schwarzen Strom der Orpe, während er in der Nacht nach dem Mond Ausschau hält, berauscht und siegessicher vom Feiern und vom Erfolg, sodass er nicht merkt, wie der Harkemann vor ihm auftaucht, der eigentliche Herr der Orpe, der tankschwarz und fließend diese letzte Demütigung noch einen Augenblick grimmig mit anschaut. Nur einen kurzen Augenblick, um sich das Bild des Mannes einzuprägen. Und dein Ururgroßvater, um einen weiteren Triumph lustiger, wendet sich zum Gehen und kehrt dem Harkemann den Rücken, der nun tankschwarz und riesig aus dem Wasser ragt. Und gerade als er den ersten Schritt die Uferböschung hinauftun will, gerade als er sein Gewicht auf ein Bein verlagert und mit dem anderen ausschreitet, um zu seiner Kutsche zurückzukehren, gerade in diesem so prekären wie alltäglichen Akt der Balance, fasst ihn der Harkemann und reißt ihn mit sich in die Tiefe schneller als Schall. Und lautlos strömt das schwarze Wasser über ihn.
Stopp! Du hast nur eine Chance, den Rhythmus zu finden. Leg einen Zwischensprint ein, scher aus nach links, seitlich zum Kursboot.
Das Meer.
So hast du es beim Luftholen automatisch im Blick.
Das heißt, aufs offene Meer hinaus.
Auch wenn das heißt, weiter aufs Meer hinaus.
Und die schützende Bucht verlassen.
Behalte sie im Blick. Die gelbe Flagge und den Franzosen.
Ich habe das Meer unter mir.
1340, 1341, 1342, 42, 42, 42 Paletten. Holzfrei geschnitten. Liefertermin überfällig. Zweifach angemahnt. Nichts bewegt sich.
Es war still geworden auf der Missgunst nach dem Tod deines Ururgroßvaters. Die Leute waren träg vor Trauer. Und schwer wälzte sich diese Trägheit auf jeden, der sie vertreiben wollte. Über den Büchern mit den verfallenden Zahlen brütete sein Sohn bis spät in die Nacht. Seine kleinen, scheuen Augen wandten sich von dem bröckelnden Zahlenwerk kaum mehr ab. Seine Sehkraft ließ rapide nach. Und ohne seinen Nasenzwicker ging er nicht mehr vor die Tür. Oft sah man ihn am Wasser stehen, die Hände auf dem Rücken, verbittert darüber, dass die Leute den Sinn seiner Zahlen nicht sahen und dass er ihnen mehr als diese Zahlen nicht sagen konnte. Es war die zu Bitterkeit gewordene Angst, den Auftrag seines Vaters nicht erfüllen zu können und die Papierfabrik auf der Missgunst zum Erfolg zu führen. Vielleicht war dieser Auftrag zu früh für ihn gekommen, vielleicht kam er zu spät. Er kam unangekündigt durch die Willkür des Wassers, das seinen Vater so mächtig gemacht hatte.
Was war sein Geheimnis?
Er kam durch die Rache des Hargemanns, der auch an ihm, seinem Sohn, seinen Kindern und Kindeskindern Rache üben wollte, an den Generationen der Missgunst, wie ein eifersüchtiger Gott des Wassers, bis ins dritte und vierte Glied.
Dein Bild hängt nicht in der Ahnengalerie an den Wänden des holzgetäfelten Büros.
Stell dir vor, wie sehr er jetzt bereit ist, den Hass des Wassers zu erwidern.
Du tauchst nicht auf in der Reihe der Firmengründer und Fabrikdirektoren.
Wie er dasteht am Ufer, die Hände auf dem Rücken und ihn hervorgräbt, seinen Hass auf das Wasser, das seinen Vater so mächtig gemacht hat, im Leben wie im Tod.
Dabei bist du die eigentliche Herrin der Missgunst.
Dieses schwarze Wasser, das jetzt so träge und nutzlos verfließt wie die Zeit auf der Missgunst, während der unauslöschliche Schatten seines Vaters mit dem Strom dahingleitet.
Wie du mit deiner sanften, entschiedenen Art die Leute dazu bringst, das zu tun, was du willst. Leute, mit denen Großvater kaum ein Wort gewechselt hat, die dennoch davon sprechen, ihm zu gehorchen und nicht dir.
Aber die Gegner leiten uns den Erfolg unserer Arbeit.
Und dann seine Scheu vor dem Wasser. Diese tiefe, fast kindliche Scheu, die ihn stets davon abgehalten hatte, sich dem Wasser zu überlassen, ohne Boden unter den Füßen und zu schwimmen. Diese Wasserscheu macht sich bereit für ihre Verwandlung in Hass. In den Hass des Mannes, dessen Element die Zahl ist. Und das Wasser ist das Gegenteil der Zahl.
Komm her!
Nun aber will man uns demütigen.
Und wie er auf das schwarze Wasser starrt mit seinen trüben, betrübten Augen, auf das schwarze, unzählbare Wasser. Und wie er es verwünscht. Wie für einen Moment lang eine kalte Wut seinen Zahlenverstand berauscht.
Komm her!
Wie er sich vergisst und seine Scheu vor dem Wasser.
Komm her, Hargemann!
Es muss Lemlers Schwert nun entscheiden.
Und auf einmal wird ihm so leicht ums Herz. So leicht wird er auf einmal sich selbst, dass er im Rausch seiner Wut die Zahlen vergisst und den Hargemann ruft.
Darum auf!
Dass er ihm Feindschaft schwört.
Ewige Feindschaft, hörst du? Hargemann, ewig.
Dass er seine Rache herausfordert.
Rache, Hargemann, Rache für Rache.
Wir werden uns wehren bis zum letzten Haupt von Mann und Rotten.
Und er ruft ihn und hasst ihn. Vielleicht in dem Wunsch, dem geheimsten seiner Wünsche, er möge ihn holen. Jetzt auf der Stelle.
Ich werde zielstrebig auf den toten Punkt zuschwimmen.
Er möge ihn in die Tiefe ziehen, wie seinen Vater.
Ich werde die Erschöpfung suchen.
Und ihm das Gesicht vom Schädel reißen.
Das Ende. Das absolute Ende.
Gnade.
Und hoffen, dass die Angst verschwindet.
Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war.
Ich hoffe auf die Gnade des Wassers, dass sie mich aufnimmt und weiter trägt über das Ende meiner Kräfte hinaus.
Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war.
Er ist jetzt bereit, die Nachfolge seines Vaters anzutreten.
Ertrinken.
Auf die einzig mögliche Art und Weise.
Erlöschen.
Er ist bereit,
tot,
für einen kurzen Moment seinem Vater nachzufolgen in das schwarze Wasser der Orpe, als über den Hof der Fabrik wieder Geschrei kommt. Wie damals in dem holzgetäfelten Fabrikantenbüro, als er dem Blick des Vaterbildes standhielt und seine Nachfolge forderte. Gejohle, Rufe und Gerede der Arbeiter, so als seien sie plötzlich aus Trägheit und Trauer erwacht. Und er verschränkt erneut seine Hände auf dem Rücken, die Hände, die er dem Hargemann schon reichen wollte. Er tritt einen Schritt vom Ufer zurück und nimmt wieder Haltung an, während der Tross der Arbeiter in hellem Aufruhr vor die Fabrikantenvilla zieht, so als wäre sein Vater zurückgekehrt, so als wollten sie den Sohn und seine Herrschaft stürzen in begeisterter Rebellion und seinen unbesiegbaren Vater wieder einsetzen. Aber sie rufen nicht Vater, sie rufen Vaterland. Und Jubelrufe auf den Kaiser stimmen mit ein. Jubelrufe auf den Kaiser und auf den Krieg. Und plötzlich arbeitet der Zahlenverstand deines Urgroßvaters wieder und rechnet. Mit seinem ganzen Zahlenspürsinn rechnet er Krieg.
Der Kaiser?
Eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Eine Rechnung für jemanden, dessen Element die Zahl ist.
Der Kaiser hat...
Eine Rechenaufgabe, die seinen Vater verwirrt. Der nur mit glasigen Augen dagesessen und gemurmelt hätte, rechne du das. Diesmal nicht abfällig, sondern zerknirscht, weil diese Rechenaufgabe über Leben und Tod entschied und er sie nicht lösen konnte.
Der Kaiser hat...
Weil die Mathematik, die sein Vater so belächelt hatte, auf einmal tödlich geworden war. Und wessen Zahlenhorizont es überstieg, den Krieg zu rechnen, dem konnte man nur eines raten: abzudanken und Platz zu machen für die Herren der Mathematik, von denen nun alles abhing. Die aufgebrachte Schar der Arbeiter erreicht das Portal der Fabrikantenvilla. An den Fenstern der Vorderfront drängeln sich die Dienstboten, aufgeschreckt von dem Lärm und dem zu lauten Jubel. Und dein Urgroßvater tritt vor sie hin, mit seinem Blick für die Zahl, schweigend und rechnend, die Hände auf dem Rücken verschränkt.
Reden.
Er hat bereits überschlagen, was es bedeuten würde, wenn seine besten Arbeiter an die Front gingen und nur die Alten und Kriegsuntauglichen zurückblieben.
Ich muss jetzt reden.
Er weiß, dass dieser lauten Begeisterung das völlige Verstummen auf der Missgunst folgen wird, wenn er jetzt nicht redet.
Aber wie?
Er sagt nicht viel. Er nickt all denjenigen zu, die sich vor lauter Begeisterung über Kaiser und Krieg freiwillig melden wollen, und bittet sie, einzeln mit einer knappen Drehung des Kopfes zu sich in das holzgetäfelte Büro, das mit jedem Mann immer mehr seins wird und immer weniger das Büro seines Vaters.
2204.
Er setzt sich mit ihnen an den Schreibtisch in einer Ruhe und Besonnenheit, die ihnen unbegreiflich scheint. Angesichts dieser hohen patriotischen Stunde.
2205.
Und dann rechnet er. Im Stillen für sich und laut und deutlich für sie.
2206.
Er rechnet Lohn gegen Sold. Er rechnet die Entfernungen zu ihren Familien. Er rechnet die Renditen möglicher Versicherungen und Renten.
2207.
Er rechnet rund um den Tod.
2208.
Mit dem die Soldaten rechnen müssen.
2209. 2210.
Er rechnete mit großer Geduld für all jene, denen die Zahlen nicht so geläufig waren.
11.
Die sich vom äußeren Schein der Dinge blenden ließen und nicht die Zahl in ihnen sahen.
12.
Die eine Scheu hatten vor dem rigiden, unbestechlichen Element der Zahl.
13.
Und sich lieber auf ihre wandelbaren Gefühle verließen.
14.
Er rechnete in aller Ruhe gegen ihren Stolz an.
15.
Er rechnete an gegen ihre Sehnsucht nach Heldentum und Größe.
16.
Er rechnete jeden Mann auf seine Familie zurück.
17.
Er rechnete sie fast alle klein.
18. Sprint. Jetzt Sprint.
19. Ich schwimme in Zeit.
Beinschlag beschleunigen, Armzug beschleunigen. Knapp über die Wellen.
Ich kämpfe mich vorwärts
20.
in zeitgewordenes Wasser. Das Kursboot unverändert vor mir. Die gelbe Flagge.
21.
Pure Gegenwart. Das Ziel am anderen Ende der Bucht sehe ich nicht.
Noch gut 2,5 Kilometer.
Es ist zu schaffen.
Du wirst 22. es schaffen. Du beherrschst jetzt die Oberfläche des Wassers.
Abdeichen.
Jetzt beherrschst du die Zeit und ihre Bewegung.
Die Tage des Abdeichens. Wenn das schwarze Wasser der Orpe in die Diemel umgeleitet wird und der Pegelstand zwischen den Ufern unaufhörlich sinkt, das Pfeifen des abgelassenen Wasserdampfs in den Ventilen der Kessel, das Stampfen und Stanzen der Papiermaschinen,
das plötzlich zum Stillstand kommt. Die abgestellten Lastwagen und Gabelstapel auf dem Fuhrpark. Eine Stille wie an Sonntagen nicht. Vom Fluss her ganz allmählich das Geräusch von Sägen. Hämmern. Äxten. Ich werde es schaffen. Die Arbeiter stehen im wasserlosen Flussbett und erneuern die Holzpalisaden der Uferbefestigung. In jeder Bewegung spüre ich die Gewissheit. Bagger heben den Schlamm aus, den die nach dem Land greifende Orpe der Fabrik entgegengespült hat. Aber ich muss es in Geduld fassen. Jetzt ist das Wasser machtlos gegen die Übergriffe der Zahl und Zimmermanns Geometrie. Dieses Vorgefühl des Triumphs. Weiter flussaufwärts, im wild gegrabenen Flussbett der Orpe einzelne Rinnsale und Reste von Wasser. Baumwurzeln, Farne und schwarzer Sandstein ragen hinein in das leere Flussbett. Männer mit hohen Anglerstiefeln und Keschern schreiten die Ufergassen ab und suchen im seichten Wasser nach den länglichen, keilförmigen Schatten der Forellen.
Geduld.
Die blitzartig vorüberhuschen, wenn man sie aufstört.
Nur Geduld.
Wenige Zentimeter über der Wasseroberfläche schweben die Netze der Kescher. Jederzeit bereit, in das von Licht und Schatten verspiegelte Nass einzutauchen und seine glatte Oberfläche zu zerreißen.
Es ist ein zähes, geduldvolles Siegen beim Marathon.
Und dann der Augenblick, in dem die Forellen die Gefahr in ihrer ganzen Todesnähe spüren und davon schnellen in wahnwitzigen Zickzackkursen. Die Kescher stoßen tief und unausweichlich breit ins Wasser. Scheinbar endlose Schweife von Maschen, in denen die Fische sich verlieren.
Stunden des Siegens entscheiden, nicht ein einzelner Augenblick.
Dann heben sich die schweren Netze mit den zappelnden Forellen aus dem Wasser. Mit einem gekonnten Schlag brechen die Angler ihnen das Genick.
Die Arme.
Nur wenige Fische. Verschlagene alte Forellen. Oder sehr draufgängerische Junge schaffen es immer wieder, den Keschern zu entkommen. Und finden nach wilden Kämpfen im tieferen Wasser Zuflucht. Oder verstecken sich an seichteren Stellen. Unter Vorsprüngen, Wasserschatten, die kein Kescher rührt.
Nie zu früh.
Sie überleben die Stunden der Jagd, in denen das Schlürfen der Stiefelschritte durch die Hohlwege des Ufers hallt.
Die Arme nie zu früh hochreißen.
Und sie treiben. In der Ruhe des Abends mit weißen Bäuchen tot an der Oberfläche. Denn das Wasser, in das sie sich gerettet haben, steht still.
Niemals aufgeben.
Es verliert stündlich an Sauerstoff.
Weiterkämpfen im Sieg.
Und es ist am Abend schließlich so tödlich und lähmend. Die Luft. Vergeblich fächern sie die Kiemen. Immer langsamer klappen die Kiemenflügel auf und zu. Eine Weile winden sie sich noch. In weißbauchigen Kurven.
Und die Geduld zum Siegen bringen.
Dann treibt die Luft in den Schwimmblasen sie unaufhaltsam an die Wasseroberfläche.
Du fasst die Fische mit Zeige und Mittelfinger unter den Kiemen und trägst sie zum Spülstein. Dann nimmst du ein Küchenmesser und schlitzt ihnen den Bauch auf. Du stichst in den weichen, weißen Unterbauch und ziehst die Klinge hinauf bis zu den Kiemen. Dann greifst du in den aufklaffenden Schlitz und zerrst die Eingeweide heraus. Zotteliges Zeug, das hautfarbene Gewebe des Darms, den mit Fliegen, Mücken und grünlichem Saft gefüllten Magen und das fingernagelgroße Herz. Schau, diesen unglaublich zähen Muskel. Du nimmst es alles in eine Faust und reißt die sehnige Speiseröhre kurz vor dem Kiemenansatz ab. Dann fährst du mit dem Messer unter das seidige Häutchen der Schwimmblase, unter der das geronnene Blut sitzt. Siehst du? Hebst es mit der Klingenfläche an und durchtrennst es mit einem Schnitt. Das schwarze, gallertartige Blut drückst du mit dem Daumennagel aus der Furche zwischen den feinen, biegsamen Rippen. Dann drehst du den Hahn auf und wäschst die Seiten des Fisches unter klarem Wasser aus, bis keine Spur der bitterschmeckenden schwarzen Blutgerinnsel mehr zu sehen ist auf dem von schneeweißen Bauchgräten durchzogenen Fleisch. So.
Ich stand immer neben der Spüle und sah ihr dabei zu. An die Wand gelehnt, mein steifes Bein von mir gestreckt und den Hinterkopf gegen die Kacheln gedrückt. Anfangs hatte ich noch geglaubt, ihr erzählen zu müssen, wo und wie ich diese oder jene Forelle gefangen hatte. Ich hatte erzählt, wie, um sie zu überreden, dass sie mich zuschauen ließ, bei der fließenden Arbeit ihrer Finger.
Doch je mehr er mir zusah, desto näher kam er dem Schweigen.
Ich hatte ihr erzählt von den Stellen, die sich die Forellen gegenseitig streitig machen.
Seine Worte störten ihn beim Schauen.
Den fangträchtigen Nischen der Orpe, dort, wo der Sog des Stromes aussetzt und die Forellen über Nacht ruhen.
Und verschleierten seinen Blick mit anderen Bildern und Bedeutungen.
Um dann loszuschlagen bei den ersten Anzeichen der Morgendämmerung, die mit summenden, zirrenden Flügelschlägen über das Wasser kommt. Von der Unterschiedlichkeit der Bisse, der Verschiedenartigkeiten ihrer Sprünge und Temperamente beim Drill.
Und so kamen wir schließlich schweigend überein.
Hier eine leidenschaftliche Kämpferin.
Nichts sagen zu müssen.
Die der Schmerz und Widerstand von Haken und Schnur dazu gebracht hatte, all ihre Kraft explosionsartig aufzubieten.
Das schiefe Lächeln blieb stumm in seinem Gesicht.
Da eine besonnene.
Ein zum Schauen gewordenes Lächeln.
Eine listenreiche Forelle, der es schon mehrfach gelungen sein muss, sich vom Haken zu winden. Eine, die zunächst nicht mehr Gegenwehr leistet als nötig, um dann den Angler mit ihrer noch unverbrauchten Kraft zu überraschen.
Und so wartete er schweigend und schauend auf den Moment.
Eine Täuscherin, den schönsten aller Momente, indem sie aufschaute von ihrer Arbeit, die den kapitulierenden Wink von Weiß aufblitzen lässt und ihn anlächelte, bevor sie mit dem eigentlichen Kampf begonnen hat. Mit ihren vollen, von feinen Wassertropfen bestäubten Lippen, in dem sich ihr Mund blutrot und voll ausbreitete, zu einem geschwungenen, rundlichen Lächeln. Und der seidige, silbrige Forellengeruch, wie ihr Atem zu mir ging.
Ich verspreche.
Er war der dritte Sohn. Ein Sonderling mit einem steifen Bein, denn er hatte sich beim Schlittschuhlaufen auf der Diemel das Knie zertrümmert. Er ging auf einen Stock gestützt, schief und mühsam. Niemand schenkte ihm Beachtung. Der Erste und der Zweitgeborene waren die Lieblinge deines Urgroßvaters. Sie waren die erklärten Lieblinge der Missgunst. Stramme Burschen. Es muss bitter für deinen Urgroßvater gewesen sein, dass 25 Jahre nach seinem Zahlentriumph über den Krieg und dem guten Geschäft, das er damit gemacht hatte, ein neuer Krieg drohte, den er nicht kleinrechnen konnte. Seine Söhne glaubten mehr dem Wort als den Zahlen ihres Vaters. Wenige Tage nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs meldeten sie sich freiwillig zum Dienst in der Wehrmacht.
Dieser Augenblick.
Und dein Urgroßvater blieb allein mit seinem dritten schiefen Sohn zurück.
Der Wasserstaub auf ihrem Gesicht und ihr Lächeln, ihre geschickten, geschmeidigen Finger, das Lächeln auf ihrem Gesicht, der Wasserstaub auf ihren Lippen.
Sie nannten ihn den Krüppel.
Und der seidige, silbrige Forellengeruch, der uns beide umfängt.
Und er hatte angefangen, Dinge zu tun, die nur einem Krüppel erlaubt waren, ohne dass dein Urgroßvater Anstoß daran genommen hätte. Oft hinkte er stundenlang im Garten, am Ufer oder auf den nahegelegenen Hügeln umher.
Das Licht.
Und wartete.
Das rechte Licht.
Um sich dann auf einen Jägersitz zu setzen und mit fliegenden Pinseln den Fluss zu malen, den sie doch alle Tag für Tag sahen. Sie sahen den Krüppel dasitzen, das steife Bein weit von sich gestreckt, mit farbverschmierten Händen, Pinseln, Stiften und einem Blick, mit dem er durch sie hindurch starrte.
Einfach.
Und sie schüttelten den Kopf, zuckten mit den Achseln und lachten ihn aus. Aber sie ließen ihn in Frieden. Er malte viel.
Einfach, damit sie da ist.
Und angelte. Jeden Morgen stand er am Wasser. Sein steifes Bein hatte ihm eine Krüppelfreiheit gebracht, in der man ihn gewähren ließ. Er war mit diesen Ufern wie verwachsen.
Weil das Wasser die Zeit zu zähmen vermag. Weil es die Sehnsucht über die Zeit hinaus besänftigt. Weil das Gleichmaß des Stromes so etwas wie ein Trost ist. Ein Gleichnis der Zeit. Und schließlich selber Zeit wird. Ein fließendes, lückenloses Vergehen von Zeit. Zeit in ihrer schönsten Gestalt. Zeit in der Gestalt des Gleichmaßes und der Unterschiedslosigkeit.
Jeden Morgen das Feuer geschürt, den Kaffee aufgesetzt und das Frühstückstablett gerichtet. Jeden Morgen den Blick aus dem Küchenfenster auf die nebelverhangenen Wiesen, auf die wilden, knorrigen Obstbäume und das glitzernde Band des Flusses. Jeden Morgen diese schiefe Gestalt, so als würde eines der Obstbäumchen sich in Bewegung setzen und auf mich zuhinken, die Angelrute wie einen aus dem Rücken herauswachsenden dritten Arm, der winkt und wippt im Auf und Ab seiner Schritte.
Weil die Anziehungskraft des Wassers sich verbindet mit der Anziehung dieser Frau, ihrer unwahrscheinlichen Hände und der geläufigen Arbeit ihrer Finger. Das Schweigen des Wassers ist ihres. Der schwarze, seidige Glanz ihres Haars fließt zwischen den Ufern dahin und die Kühle des Stromes, der seidige, silbrige Forellengeruch ist ihr Atem.
Weil sogar sein Lächeln schief ist und der abfallenden Linie seiner massigen Schultern folgt, weil sein Gesicht keinen Anflug von Zorn verrät, sondern groß, ja, großzügig wirkt und blank wie ein Mond.
Und weil es unmöglich ist, weil am Abend, kurz vor dem Aufscheinen des rechten Lichts, kurz bevor der Abenddunst über dem schwarzen Wasser sich rötlich färbt und die milde und tiefe Müdigkeit der untergehenden Sonne weiterträgt, weil kurz vor dem Aufsteigen der späten Forellen mein Vater zu mir ans Ufer kommt.
Du.
Allein. Und ich weiß, dass er nicht aus freien Stücken hier ist. Der Tod hat ihn geschickt. Der Tod.
Du.
Der ihn daran erinnert hat, dass ich sein Sohn bin. Und weil er, noch bevor sich das Licht um ihn ideal färbt, einige Zahlen vor sich hin flüstert.
Du.
Einen Strom von Zahlen, bevor er es sagt. Worte, aus denen der Tod spricht.
Du, mein Sohn.
und mir mit einem Mal alle Freiheit nimmt. Meine Krüppelfreiheit, die seine Gleichgültigkeit war. Weil er mir mit diesen Worten seinen Auftrag übergibt.
1949 50 51 52
müde. Ich werde müde.
53.
Geduld. Die Arme nicht zu früh hoch.
Ich schwimme auf der Stelle.
Geduld.
Ich kann 54.
Nur noch 1,5 Kilometer.
Nicht mehr.
Er hörte nicht auf. Es war ein gewittriger Tag. Er hatte schon den ganzen Tag am Wasser gestanden und hörte auch jetzt nicht auf, als sich die Wolken immer mehr über dem Tal zusammenschoben. Die ersten Blitze über dem aufströmenden Wasser niedergingen.
Der bunt gefiederte Haken hat kaum auf dem Wasser aufgesetzt, als sich nach 2-3 blitzschnellen Schlägen die Schnur zum Zerreißen spannt. Genauso beim nächsten Wurf. Sie wird nie mehr da sein, wenn ich wiederkomme. Noch bevor die durch die Luft gezirkelte Fliege ihren Wassertanz richtig begonnen hatte, stürzen sich nacheinander 2 große Forellen auf den Köder. Sie wird nie wieder oben am Fenster auf mich warten. So, als würden sie sich gegenseitig den Todeskampf an der Angel streitig machen. Und wir sind getrennt. Wieder schlägt eine Forelle an. Ich werde für sie nur mehr der Krüppel sein. Wieder zetert der Puls der Schnur und die Rolle kreischt. Ein sich zur Unzeit gebärdender Krüppel. Während der Instinkt des Tötens anspringt auf den zappelnden, zuckenden Todeskampf des Fisches, der sich vor aller Augen zum Narren macht. Und das tödliche Ringen von Instinkt gegen Instinkt hin und her geht. Der Spott der Missgunst unter dem zum Greifen nahen Himmel. Niemals.
42.
Meine Gewissheit.
Denk an etwas anderes. Konzentrier dich auf deine Strecke.
Ich habe die Gewissheit verloren.
Konzentrier dich auf den jungen Franzosen, der neben dir krault. Scheinbar mühelos.
Das Vertrauen in die Gunst des Wassers.
Ich sehe ihn.
1944.
Ohne dass er mich sehen kann. Auch die Erschöpfung will in Geduld gefasst sein.
Wie sein Kopf im Wasser pendelt. Wie er den Fluss seiner Bewegungen unterbrechen muss. Und den Kopf abrupt aus dem Wasser reckt.
In die nüchterne Geduld der Niederlage.
Wie sich die einen kurzen paddelnden Zwischenschlag stützen muss, nur um die gelbe Fahne im Auge zu behalten.
4145.
Zum ersten Mal ein Zeichen der Mühe und Anstrengung, wie viel Kraft es ihn kostet, dem Boot 46. und nicht seinem eigenen Instinkt im Wasser zu folgen. Vielleicht eine Schwäche, in seiner geschmeidigen Art 45. zu schwimmen. Vielleicht habe ich mir durch den Positionswechsel hinein in die Unwägbarkeit des Meeres vielleicht doch einen Vorteil verschafft.
Noch gut 1 Kilometer.
Vielleicht ist es nicht so weit her mit seiner Unbesiegbarkeit. Vielleicht gelingt es mir doch. Vielleicht. Nicht nur über ihn zu triumphieren, sondern auch über das Dunkel des Meeres. Ich habe kein Licht gemacht. Ich stehe, wo sie immer gestanden hat. Ich habe sie für alle Zeit von diesem Fenster vertrieben. Ihre Hand kommt aus der Dunkelheit. 5 bleiche Finger. Und streicht über meine abfallende Schulter. Ihr zitroniger Duft, die Nähe ihres Atems, als sie mich beiseite nimmt und sich an die Spüle stellt. In der Hand das blitzende Küchenmesser, das sie im Bauch einer schattenhaften Forelle begräbt. Ihr Gesicht. Ihre Wangen glänzen feucht. Doch es ist nicht der feinperlige Wasserstaub aus dem Hahn über der Spüle. Es hätte Regen sein können. Schwarzer Gewitterregen. Es hätten Tränen sein können. Natürlich.
Du streichst mit dem Daumennagel über die einzelnen Wirbel?
Doch sie lächelt. Während sie die Gedärme der Forelle hervorzerrt und am Kiemenansatz abreißt.
Säuberst die Knochenkerbungen vom schwarzen geronnenen Blut und reibst Salz in die fleischigen Seiten.
Sie lächelt ihr stilles Lächeln, das sich über ihr ganzes Gesicht ausbreitet.
Dann nimmst du eine halbe Zitrone
über Kinn, Fangen und Stirn.
Drückst sie
rundlich und voll.
Und beträufelst das lachsfarbene Fleisch.
Eine größere Zärtlichkeit.
Mit ihrem Saft.
Habe ich nie erlebt.
Folge 263. Beschleunige den Beinschlag. Mehr Wucht in deine Schläge. 64.
Ich fühle mich leicht und getragen.
Zieh die Arme durch, bis zum letzten Zentimeter. 65.
Ich überwinde den toten Punkt.
Es war am dritten Tag. Im dritten Tag des Schweigens und der Trauer. An dem die Arbeiter sich morgens zur gewohnten Zeit an den Fluss begaben, wie auf ihre Post.
Gelb.
Und auf das schwarz dahingleitende Wasser starrten.
Die gelbe Flagge.
Als wäre das ihre Arbeit.
Du kommst an sie heran.
Größer. Gleißender. Greller.
Bis auf wenige Meter.
Ich halte mich an dieses Signal, das mir Kraft gibt und meinen Schlägen wieder Nachdruck verleiht, dessen leuchtende Wärme den Schmerz aus meinen Schultern nimmt.
Es war am dritten Tag.
Es ist die Gnade des Wassers, das sichtbare Zeichen seiner Gunst.
Die Arbeiter saßen tatenlos am Wasser und sprachen mit gedämpften Stimmen, wie sie es für ihre Pflicht hielten. Und vielleicht fiel hier und da einmal der Name Hagemann.
Der Franzose. Halte Ausschau nach dem jungen Franzosen. Sieh dich um.
Nichts. Um mich herum. Nur Meer. Schwarzes, dunkles Meer. Kein Kursboot, kein Franzose, kein Land, nur Wasser. Von Tiefe überschattetes Wasser.
Als ganz allmählich in der Nähe des Wehres mit der unendlichen Geduld der Leichen ein Rücken auftrieb. Ein Rücken wie von einem großen Fisch oder Wal und die Oberfläche des schwarzen Wassers beugte.
Ich bin vom Kurs abgekommen. Immer weiter aufs offene Meer hinaus. Im Sog einer starken Strömung. Mich immer schneller von der Küste abtreibt.
Zwei schlaffe Arme schwappten nach. die Ärmel beinahe wie hochgekrempelt. Und dennoch zwei vollkommen untätige Arme.
Nichts. Ich sehe nichts. Die Sonne blendet. Das Meer. Der Seegang. Alles Wasser. Nirgendwo Land.
Und die Arbeiter, die nur noch starrten und schwiegen, umstanden das Wehr und das sich aufstauende schwarze Wasser.
Ich bin verloren.
Und sahen dem auftreibenden Leichnam zu, dessen Kopf noch in die Tiefe nickte wie zu einem stillen Gruß. Zu einem Gruß an den Harkemann.
Ich bin bereit aufzugeben. Den Kampf gegen das Ertrinken ungekämpft zu lassen. Etwas in mir wehrt sich. Etwas, über das ich lachen möchte. Weil es den Kampf mit dem Meer kämpfen will.
Als die ersten Stangen nach dem Leichnam im Wasser fassten und ihn wendeten.
Das angenehm taube Gefühl.
War es wie eine letzte Antwort, die sein Vater ihm gab?
Arm. Schulter.
Eine letzte. Schrecken und Ehrfurcht gebietende Antwort.
Die ganze linke Seite taub.
Das Gesicht dieses lustigen, listigen Mannes mit den hellen, höhnischen Augen war weg.
Still in meinem Kopf.
Wasserratten hatten ihm die Nase und das Fleisch von den Wangenknochen gerissen.
Absolute Stille. Nur das Rauschen des Meeres.
Der Harkemann hatte den Leib seines Todfeindes, deines Ururgroßvaters, zurückgegeben.
Tiefes Vergessen.
Aber sein Gesicht hatte er behalten.
Endloser Schlaf.
Wie ähnlich du ihm siehst.
Vom Wasser. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von John von Düffel. Hörspielbearbeitung: John von Düffel und Norbert Schäffer. Es sprachen Andreas Krotgar, Schwimmer. Ingrid André, Großmutter. Ernst Jacobi, Großvater. Wilkit Greuel, Urgroßvater. Elert Bode, Ururgroßvater. Ton und Technik, Klaus Hoeneß und Claudia Peike. Regieassistenz, Mona Kasim. Regie, Norbert Schäffer. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 2000.